Einfache Küche, einfache Sprache. Wie geht die Sprache des Genusses? In Sprache zeigt sich Sozialisation, Milieuzugehörigkeit, Klassenherkunft. So heißt es. Straßensprache, AkademikerInnensprache, Unterschichtensprache. Assimilationsvorgänge wie das Verwenden von Fachbegriffen, Fremdwörtern, hochtrabenden Bezeichnungen. Gut geübt im Dauereinsatz der Täuschungsperformance. Dann wieder genau das Gegenteil davon. Wörter, die scheinbar alles offenbaren, schamlos in die Welt rausplappern. Christina Maria Rüderer schreibt, Schlemmen, Spachteln, Mampfen und Schlingen wurde lange Kindern und ärmeren Menschen zugeschrieben und mit rümpfender Nase von Privilegierteren getadelt. Auch heute noch ist in vielen Ritualen des Essens soziale Herkunft ablesbar. Auch meine ich, in Restaurants laute Äußerungen über Genuss weniger zu hören. Sie fallen unter den Tisch, sind kontrollierter und versachlicht, während ich in Imbissen, ob am Mittagstisch der ArbeiterInnen oder am nächtlichen Essenstand bei Kebab, Pommes, Pizza oder Samosa, die Vorfreude auf das Essen, Äußerungen des Hungergefühls sowie Genussausrufe wie lecker ungebremst vernehmen kann. Lecker war auch ein Reizwort meiner österreichischen Familie. Man war der Überzeugung, die eingewanderten Deutschen müssten es sich dringend abgewöhnen. Als ich mit 19, 20 einmal während meines ersten Studiums die Eltern besuchte, hatten sie das Wirtshaus schon länger abgegeben, wurden entweder von Sozialhilfe unterstützt oder hatten gerade irgendeinen Job ergattert. Woran ich mich sehr gut erinnere, ist, dass es immer darum ging, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Ich finanzierte mich durch BAföG und 3 Schichten pro Woche in einem Kaffeehaus für romantische NostalgikerInnen mit Hang zu Plüsch und Edelkitsch, schlecht gemachten Sandwiches und Cocktails. Nach Ladenschluss blieben wir häufig so lange, bis das Reinigungsteam frühmorgens kam, tranken, hörten laut Musik, diskutierten über Texte, über Kunst und über Liebe, über die ganz großen Themen, über das ganz große Leben. Das dominante Gefühl dieser Jahre war die permanente gewollte Bewegung nach vorn oder nach oben, Hauptsache Bewegung. Um meine damals recht neue Existenzberechtigung im Kreis der Gebildeten zu demonstrieren, griff ich beim Besuch meiner Verwandtschaft und Kernfamilie auf meine neu erlernte Sprache zurück. Die unsichere, unkorrekte Verwendung würde dort nicht auffallen, wo sie ohnehin keine Verwendung findet. Die erste der Familie, die studierte. Das musste etwas bedeuten. Die erste, die zumindest ein Fachabitur erlangte. Abschlüsse als Beweise für Klugheit, als Grundlage für den Ausbruch, für ein anderes Leben. Mein Leben, so dachte ich, sollte besser sein als das meiner Eltern und dementsprechend würde automatisch auch ich besser sein. Doch worin war ich besser? Wobei wollte ich besser sein? Das war nebensächlich. Es ging ums Grundsätzliche, um Status, Titel, Position und messbaren Erfolg. Ich beurteilte sie nach dem Absturz. Das imaginierte Ich war das einer Gewinnerin, elaboriert, wortgewandt und eloquent plapperte ich dementsprechend relativ zusammenhangslos über alles, was mich in dieser Zeit am Leben hielt. Es ging weniger darum, mich auszudrücken, verstanden oder gehört zu werden, sondern darum, Distanz zu markieren.